Gut, vielleicht zum Start. Ich bin also weder ein Experte noch habe ich Einblick auf Budgets der verschiedenen Krankenhäuser. Ich kann sozusagen nur einen kleinen Blick machen von meiner kleinen Welt. Habe dann versucht, ein bisschen das Umfeld zu verstehen und habe ein bisschen hineingeschaut und habe dann auch natürlich sehr viel auf die ACE-Daten zurückgegriffen, soweit sie mir zugänglich sind, auf Literatur, die auch vom Dr. Valentin, vom Philipp in Graz, ja, und von Dr. Ioannidis letztlich auch veröffentlicht worden sind. Also die haben so ein bisschen Vorarbeit geleistet und war froh, dass sie auf diese Literatur zurückgreifen können. Was mir aufgefallen ist, also zwei Dinge sind mir jetzt halt in der Vorbereitung für diesen Vortrag aufgefallen, ins Auge gefallen, kann man so sagen. Das ist erstens einmal diese Studie, die auch im Januar veröffentlicht worden ist, jetzt im Oktober, am 7. Da geht es also um Waste und das Potential for Health, for Saving, Waste im Sinne von Blödheiten, die man macht, also nicht als Abfall, sondern als Blödheiten, die man vermeiden soll. Und es ist so, dass etwa 25% Kostenreduktion durch Vermeiden der Blödheiten praktisch, kann man sagen, zustande kommen könnten. Die haben das gemacht auf Six Domains, also wenn man sich mal interessiert, das ist eigentlich eine wichtige Studie. Das zweite ist eine ältere Sache da aus England. England ist sehr interessant, weil die sind da wirklich britisch. Die haben eine Cost-Effectiveness Analysis gemacht, das heißt also, ob Intensivstationen überhaupt cost-effective sind. Da gibt es halt diese Qualis, die man gewinnen kann durch entsprechende Maßnahmen. Man kann sie dann sozusagen auch auf, wie viel ist die Gesellschaft bereit zu zahlen. Und die haben gefunden, interessanterweise, und das ist ja vorteilhaft für uns, aber es waren auch Intensivmedizin, dass das ein Cost-Effective-Action ist, die locker übereinsteht mit der Cost-Effectiveness von Statinen zum Beispiel. Haben die gefunden. Was mich überrascht hat, hätte ich mir nicht gedacht. Gut, okay. Das ist das Spannungsfeld. Vielleicht ganz kurz, die Gesundheits viele Dinge kennen Sie schon, das sind die Gesundheitsausgaben Österreichs im Prozent vom BIP. Das ist etwa 10%. Österreich war der BIP von 350 Milliarden Euro circa. Ja. Da gibt es dann noch die Schweiz, die noch mehr ausgibt und auch Deutschland. Die Schweiz ist insofern interessant, weil die eigentlich einmal ein bisschen hinten gewesen sind und in den letzten 7, 8 Jahren wirklich nach oben gerauscht sind. Also sind praktisch das die teuersten, die haben so bei 8 gestartet und sind innerhalb von 10 Jahren nach oben gegangen. Also gibt es jetzt auch eine sehr große Diskussion in der Schweiz, wie man damit umgeht. Die öffentlichen Gesundheitsausgaben sind 100%, wie viel öffentliche Gesundheitsausgaben sind dort drin letztlich auch. Und da ist es so, dass Österreich etwa 25% private Gesundheitsausgaben hat. Das ist eigentlich ein relativ hoher Teil. Da fallen die Privatversicherungen hinein letztlich auch. Das ist ein wichtiger Punkt vielleicht. Ungefähr 40% der Gesundheitsausgaben gehen in den stationären Bereich hinein. Nur, dass man mal so ganz grob mal weiß, um was es da geht. Jetzt kommt die Finanzierung. Das ist für die deutschen Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich ein Bild, das ein bisschen anders ist, ist vielleicht besser strukturiert. Aber wir sind natürlich sehr vernetzt. Hier sind die Krankenhäuser, ja, die werden also dort durch alle möglichen Geldflüsse finanziert. Warum ist das so und was sind die Auswirkungen? Es ist so, dass im Gegensatz zu einer privaten Firma natürlich sehr viele gesellschaftliche Einflüsse es gibt. Das geht, ich baue wieder in einem Bezirkskrankenhaus, das heißt, dort gibt es die Interaktion mit den Bürgermeistern, ja, die dort auch Fonds vom Land akquirieren, ja, das dann wiederum zu 40% subventioniert wird letztlich auch. Das heißt, also, das ist unser Tun, hat Vorteile, weil es natürlich dann auch so ein bisschen die lokalen Bedürfnisse stillt. So. Das Ganze wird dann noch ein bisschen komplizierter und das ist zum Beispiel etwas gewesen, vor 2 Jahren hat es einen Report gegeben von der London School of Economics, 3 Jahre glaube ich ist es her, die dazu geführt hat, dass man darüber nachgedacht hat, diese Sozialversicherung zusammenzulegen. Also das ist also ein Paper, das ist auch zugänglich, hat 100, was ja, mehrere hundert Seiten letztlich auch und das kommt daraus. Jetzt gehen wir hinein in die Finanzierung, viele von Ihnen wissen das letztlich auch. Es ist so, dass in Österreich ist das LKF-System, im Gegenteil, es ist ein bisschen ähnlich wie das DRG-System in Deutschland, aber wir haben wahrscheinlich einen großen Unterschied, dass nämlich die Intensivstationen zusätzlich Geld bekommen, im Gegensatz zu Deutschland. Also das heißt, das ist zumindest mein Verständnis. Es ist so, dass ähnlich wie in Deutschland jemand reinkommt ins Krankenhaus, da gibt es eine Diagnose und diese Diagnose wird dann eben entsprechend bezahlt. Bei uns sind es die LKF-Punkte. Wenn der Patient auf die Intensivstation kommt, gibt es dann noch zusätzliche eben Zusatzpunkte. Okay. Das sind Zusatzpunkte, die findet man da und die können dann separat abgerechnet werden. Und je nachdem, welche Kostenstelle Marketing zugeordnet werden, gibt es immer Defizite oder auch nicht. Und in unserem Krankenhaus ist es so, dass wir positiv finanzieren, aus irgendwelchen Gründen. Manchmal ist es so, dass es sehr davon abhängt, wo man die Geldströme hinleitet, letztlich auch zu welcher Kostenstelle sie hinkommen. Das kann also dann durchaus Unterschiede geben. Das ist etwas, was die Österreicherinnen und Österreicher auch wissen. Es ist so, dass wir drei Stufen haben, die basieren auf dem DIS-System. Eine Neuerung hat es gegeben jetzt. Im Jahr 2019 ist es so, dass es innerhalb einer Kategorie noch zusätzlich eine Refundierung gibt, wenn mehr DIS-Punkte gemacht werden. Das heißt also, warum ist das so? Das ist deshalb so, weil die Bezahlung, wie sie früher gewesen ist, zum Beispiel mit 640 LKF-Punkten für eine Stufe 1, nämlich den Mittelwert darstellt. Wenn man zum Beispiel jetzt auf 1487 geht, ist es wieder um den Mittelwert und das AKH natürlich wäre dann natürlich ganz rechts. Das wäre natürlich benachteiligt. Ja, klarerweise. Also Mittelwert repräsentiert nicht ganz genau die Kosten wahrscheinlich. Ja. Außerdem, also der DIS-Wert ist zum Beispiel in Westösterreich 0,7 Euro wert. Da gibt es dann in den großen Krankenhäusern gibt es ein Plus, also Klinik Innsbruck, glaube ich, sind es 1,1 Euro. Und da kommt man dann schon auf eine Menge an Geld pro Tag, die wahrscheinlich das abdeckt. Also derzeit etwa 2080 Punkte, möglicherweise für das AKH, ja, plus ein paar Punkte dazu, ja, und so weiter und so fort. So, also man kann also sagen, dass man ungefähr so mit 1500 Euro pro Tag rechnen muss, letztlich auch. Das macht bei uns ungefähr 7% des Budgets aus. Das ist ein kleines Krankenhaus, wird möglicherweise im AKH vielleicht doppelt so groß sein, aber es ist gar nicht ganz anders. So. Die Frage ist jetzt, wie ist es in anderen Ländern? Deutschland sind die Kosten ungefähr gleich. Also da gibt es natürlich dann auch Variationen zwischen den großen Unikliniken, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, kostet das Intensivbett in Europa. Ich meine, je nachdem, 2007 war das, ja, das ist jetzt eine neue Studie gewesen, also um die 1500 bis vielleicht 2000 Euro. Also das ist so, und es geht quer durch Europa. So, also jetzt schauen wir, das heißt also grundsätzlich kann man sagen, dass die Intensivstationen in Österreich refundiert werden auf dem LKF-System. Das scheint einmal zu funktionieren. Und inwieweit das Ihre Intensivstation ein negatives oder positives Ergebnis hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber grundsätzlich sollte es möglich sein, dass man damit eigentlich einigermaßen auskommt. Das ist einmal ganz eine praktische Sache. Im Gegensatz zu Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Das ist ein Teil des Gesamtpakets. Ja. So. Jetzt greife ich auf die Daten vom Philipp Mattis zurück. Das ist wiederum ein bisschen älter her, ja, 2010. Dass man mal sieht, das sind die Betten. Wir haben schon gehört, die Zahl von 2000 hängt davon ab, ob man die pädiatrischen Betten dazuzählt oder nicht und so weiter und so fort. Aber dass diese Größenordnung, also ungefähr 4,6% aller Betten sind Intensivbetten und bezogen auf die Belagstage ist es ungefähr gleich. Das ist eine interessante Zahl. In Österreich gibt es etwa 14 Millionen, zumindest 2010 war es 14 Millionen Belagstage. Österreich hat ungefähr 8 Millionen Einwohner. Also der Durchschnitt in Österreich liegt locker einen Tag im Krankenhaus. Okay, das ist einmal eine Sache, die ganz interessant ist. Und die Zahl ist auch relativ groß. So. Jetzt, wenn Sie in ein Krankenhaus reingehen, dann brauchen Sie nur schauen, wie viele Intensivbetten Sie haben, welche Kategorie es hat, und dann kann man von vornherein schon sagen, wie viel ein Bett kostet. Also aufgrund der Daten auch vom Michael und vom Valentin und vom Dr. Metnitz, ja, kann man dann so, die haben dann, das war interessant, die haben in ihrer Veröffentlichung von einer persönlichen Korrespondenz mit einem Mitglied des Bundesministeriums für Gesundheit Daten erhoben und da kann man dann über Dinge ausrechnen, was kostet. Die Gesamtausgaben in Österreich für Intensivstationen liegen bei etwa 1,2 Milliarden Euro. Das ist einmal eine Zahl, mit der man was anfangen kann. Und wenn man das durch die Anzahl an Betten, also in dem Fall gibt es ungefähr 1400 Kategorie 1, 2, 2 und so weiter Betten, dann kann man ausrechnen, wie viel so ein Bett, das da drinnen steht, im Jahr kostet. Das kostet also ein Kategorie 3 Bett, kostet ungefähr 800.000 Euro. Kategorie 1 bis 2 Bett 510 Euro, IMCU Bett 300.000 Euro, Entschuldigung, und eine normale Stationsbettgröße ungefähr 200.000 Euro. Also wenn Sie eine Intensivstation haben mit 10 Betten, dann wissen Sie, dass Sie ca. 8 bis 10 Millionen Euro einnehmen und kosten wird, so circa in der Art und Weise. Das ist eine Zahl. So. Jetzt, wenn man das jetzt hochrechnet, ist es so, dass wir etwa 1,14 Milliarden Euro Kosten haben. Und wenn man dann alle EMC und CU zusammenzählt, dann macht es ca. 0,32% des Bruttoinlandsprodukts aus. Und das sind etwa 9-10% aller stationären Gesundheitsausgaben. Okay, gut. Das ist das, was sie kosten und auch bringen. In Amerika ist die Situation natürlich ein bisschen teurer, das ist ja 2000 ungefähr. Da haben wir 13,3% Hospital Costs und es kostet doppelt so viel insgesamt der Gesellschaft. Jetzt kommen wir auf wir haben ja schon die österreichische Seele gehört, die ist ein bisschen anders. Ja, also die Österreicher haben auch ein ganzes Gesundheitsbewusstsein. Wir haben so 2,5 Millionen stationäre Aufnahmen, circa. Das ist bei einer Population von 8 Millionen schon ganz ordentlich viel. Ja. Wir haben 180.000 stationäre ICU-Patientenaufnahmen, das ist auch viel. Es ist so, dass etwa 7% aller Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus aufgenommen werden, auf einer ICU landen. Das ist eine irrsinnig hohe Zahl. Ja. Der Großteil sind nicht chirurgische Aufnahmen, es gibt chirurgische Aufnahmen. Ja. Da gibt es im LKF-System, kann man dann operative und nicht operative Leistungen vergleichen. Es gibt bei diesen Patientinnen und Patienten werden 1,1 Millionen operative Leistungen durchgeführt. So, das wissen Sie auch, dass die Folgerung natürlich dieser Folie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ähnlich wie in Deutschland ist es so, dass beide eigentlich gerne ins Krankenhaus gehen. Und das ist interessant. Also das heißt, also, wir sind in Europa ganz vorne. Die Österreicher und Österreicher gehen ins Krankenhaus. Und wir haben natürlich auch besonders viele Betten. Also ich möchte jetzt nicht darüber streiten, ob es sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Es ist halt mal so. Und man könnte natürlich sagen, der Bedarf ist da. Oder umgekehrt könnte man auch sagen, ja, es ist dann auch nur eine angebotsinduzierte Nachfrage. Vielleicht England, zu dem komme ich noch, ist da. Ja, also wir haben schon gehört, Oxford und so. Paramount ist hier. Aber es gibt dann sicher auch Länder wie zum Beispiel Norwegen, die da sind. Ja, und wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, Norwegen ist hier, also ist relativ, da kommen eigentlich auch relativ viele Leute, aber irgendwie, die haben doch weniger Betten, also müssen die Leute kürzer liegen offensichtlich. Ja. So. Das ist jetzt, ich habe Ihnen geschildert, die 1,1 Millionen operativen Mails. Ja, okay. Die kommen ja dann teilweise auch auf die Station und dann habe ich mal verzweifelt gesucht, ob in dieser ganzen Liste irgendwelche Dinge auftreten, die häufig auftreten. Das ist 18, also wirklich noch relativ rezent. Von diesen 1,1 Millionen Mails gibt es immer noch die Kataraktoperationen, die offensichtlich auch stationär sind, teilweise noch interessanterweise. Da gibt's in Österreich werden ungefähr 80.000 Menschen geboren. Da gibt es die Entbindung mit 50.000. Dann gibt es die Sektios mit 24.000, ja. Jetzt geht es runter. Dann gibt es die Arthroskopien mit 36.000, dann gibt es die Cholecystektomien mit 16.000. Damit Sie ungefähr vorstellen, also jährlich werden 16.000 Menschen cholecystektomiert und in jeder Altersgruppe sind ungefähr 80.000 Leute. Ja. Also eigentlich kann man sagen, am Ende des Lebens ist locker die Hälfte aller Menschen in Österreich cholecystektomiert. Das ist jetzt nicht was Schlechtes, das zeigt halt nur, wie das Gesundheitsempfinden ist und wie die Gesellschaft, welche Ansprüche die Gesellschaft letztlich hat. Ja. Also da ist überhaupt nichts dabei, was in die medizinisch relevant ist. Man kann dann über die Endoprothesen vielleicht ein bisschen streiten anfangen. Das ist das Gleiche noch einmal. So, und jetzt gehen wir auf die Sache, die auch von Philip Metz mit publiziert worden ist, die Anzahl an Betten pro 100.000 Einwohner, und wir sprechen jetzt von Intensivbetten, dann ist also hier Deutschland. Deutschland hat irrsinnig viele Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. Ja. Dann kommt also hier Luxemburg. Luxemburg ist klein, das ist nicht repräsentativ. Dann kommt auch Österreich. Österreich hat also irrsinnig viele Intensivbetten. Im Vergleich zu England zum Beispiel, die haben 6,6 Betten pro 100.000 Einwohner, hat Österreich also praktisch irgendwo zwischen 3 und 4 mal so viele. Also die Frage ist ja immer die, und das ist auch nicht böse, warum ächzen wir eigentlich so? Da gibt es offensichtlich eine Interaktion zwischen der Gesellschaft, die Bedürfnisse der Gesellschaft, und die wir einerseits befriedigen müssen, aber wir haben schon relativ viele Ressourcen. Ja, das scheint so zu sein. Dann gibt es dann auch, ich möchte mal auf Norwegen rübergehen, das ist also hier, England haben wir hier. So, gut. Basierend auf dieser Studie von Rhodes und auch Metnitz, habe ich ein paar Zahlen modifiziert, habe also hier mal aufgetragen, die Anzahl an ICU-Betten pro 100.000 Einwohner, also hier ist Österreich mit etwa 21, das ist Luxemburg, hier ist Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist die Welt ist vielleicht ein bisschen, glaube ich nicht, dass es anders geworden ist. Hier haben wir das United Kingdom und hier haben wir Norwegen. Auf die Größe dieser Bubble ist das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner. Das heißt also, das hier, die blauen, sind eher die ärmeren Nationen, ja, das ist zum Beispiel Rumänien und so weiter und so fort, ja. Die sind ungefähr gleich reich, ja, und da gibt es halt das ganz besonders reiche Luxemburg, weil halt das dort so ist. Hier ist Norwegen, halt ein bisschen größer, sind ein bisschen reicher wie die Österreicherinnen und Österreicher, letztlich auch. Aber das ist so, man sieht mal, und was hier aufgetragen ist, hier sieht man die, wenn man das Bruttoinlandsprodukt durch die Anzahl Intensivbetten dividiert, dann kann man ungefähr abschätzen, wie wichtig etwas oder wie die Gesellschaft organisiert ist. Also in Norwegen ist es so, dass die relativ wenig Betten aufs GDP haben. Im Gegensatz zu den Österreichern. Wir haben so viele, viele Betten. Das heißt also, wir sind eigentlich eine relativ reiche Nation und haben eigentlich relativ viele Betten. Die Norweger haben das anders organisiert in ihrer Art und Weise und die Engländer auch. Ja, irgendwie. Jetzt gehen wir wieder zurück auf diese Studie, die ich Ihnen gesagt habe, diese Cost-Effective Analysis. Die ist insofern interessant, nicht nur weil das Ergebnis ein bisschen überraschend ist, sondern weil die dann auch Daten haben, zu denen man normalerweise nicht so leicht Zugriff hat. Und also das United Kingdom hat ungefähr 66 Millionen Einwohner, ja, es ist doch ein bisschen größer wie Österreich. Wir haben vorher gehört, 2000 Betten circa in Österreich, 2000 Betten in UK. Es kann auch 3000 sein, aber das ist völlig wurscht. Ja. Also, und das ist ungefähr die Anzahl an Patienten und Patienten, die dort in den General ICUs, da haben sie ein paar Leute, einige ICUs haben sie rausgenommen, die Pädiater und so weiter und so fort. Ja. Aber wir haben in Österreich 180.000 auf. Das ist also eine völlig andere Struktur, wie die Dinge gemacht werden letztlich auch. Und die Kosten, das ist allerdings natürlich 2004, okay, die Welt ist viel teurer geworden. 540 Millionen, damals war der Pfund ein bisschen anders wie jetzt, aber wir haben 1,2 Milliarden Euro und die haben in England irgendwie bei 500 Millionen, das ist, auch wenn es eine Milliarde ist, ist völlig wurscht, die sind anders strukturiert. Das heißt, dort liegen andere Leute. Gut, okay. Wenn wir jetzt halt Intensivstationen betrachten, und ich glaube, das ist das Wesentliche, wir haben jetzt gesehen, dass Gesundheitssysteme offensichtlich unterschiedlich aufgestellt sind und die Intensivstation ist ja nur ein Teil eines Systems. Ja, das ist irgendwie vielleicht da, das ist so, dass die Intensivstation hat ja eine Station vorher, hat eine Station nachher, die Pflegedichte im Vorfeld und im Nachfeld ist anders, könnten IM2-Einheiten sein in Dänemark, keine Ahnung wie das ist, weil die Leute dann vielleicht direkt in die Physiotherapie hineingeschickt, weiß ich nicht ganz genau. Die Bedürfnisse der Menschen sind vielleicht anders. Wir haben gesehen, dass das Gesundheitsempfinden der Österreicher und Österreicher offensichtlich anderes ist. Also die wissen gar nicht, was sie haben. Man braucht sehr viel Aufwand, damit man mal ihnen erklärt, was sie haben. Das ist ja auch nicht was Böses, ist halt so. Das heißt, es gibt dann auch natürlich ihre Interessensgruppen und deshalb habe ich am Anfang ja diese JAMA-Studie mit dem Waste. Da gibt es 6 Domains und da sind auch dabei unnotwendige Eingriffe, ja, und ähnliche Sachen. Also das ist auch sehr getrieben, nicht nur von uns, die wir auch Teil des Systems sind. Das ist auch, wir haben immer gezeigt, die hohen Hüft- und Knieprothesen, ja, das ist auch eine Einnahmequelle letztlich auch. Ja. Die Pharmaindustrie, die auch schiebt, wir schieben auch, die Ärztekammer schiebt letztlich auch, alle schieben hin und her. Das Ergebnis ist halt das, was wir haben. Das sind diese 6 Domains. Da war eins interessant, das ist Administrative Complexity. Das ist auch eine interessante Sache, das ist auch dort. Insofern ist es ganz nett, dass ich das mal anschaue letztlich auch. Ja. Und bin jetzt schon bei der praktisch fast vorletzten Folie letztlich auch. Das sind so das amerikanische Gesundheitswesen, was es kostet letztlich auch. Und das sind so diese Dinge, die Dinge kosten, also 25%. Da gibt es dann auch den Versuch, aufgrund von Evidence-Based sozusagen, was kann man machen, um runterzufahren. Das heißt, man könnte die Ausgaben noch einmal um 6% runterfahren. Das ist nicht so Tages. Das Wesentliche ist das, wir sind Teil eines Systems. Ja. Gut, so. Und jetzt kommen wir beispielsweise zu unserer Konklusion, zu meiner Konklusion. Also in Österreich ist es so, dass das LKF-System grundsätzlich offensichtlich in die Situation relativ gut refundiert. Ich glaube, dass die meisten nicht negativ bilanzieren. Dass wir eigentlich eine gesunde Landschaft haben, die sehr offen ist, leichter, niederschwelliger Zugang auf den Institutionen, glaube ich, ist einmal eine wichtige Sache. In einem System, das sehr viele Betten hat, nicht negativ gemeint, sondern es ist einmal so letztlich auch, ja. Und dass wir diese Interaktion zwischen den verschiedenen Playern in einem gesellschaftlichen Kontext sehen müssen. Letztlich. Also, was wollen wir, wohin gehen wir letztlich auch? Und wir können natürlich in einem komplexen System natürlich nur an der einen oder anderen Schraube drehen und müssen dann sehen, wie die Dinge dann weitergehen. Jetzt vielleicht nur ganz kurz. Ich habe mir gedacht, wie wir die Zukunft ausschauen, und ich habe ja nicht gewusst, was NAVA ist, wenn ich es richtig verstehe, ist auch, ja. Aber ich habe gedacht, also ich werde zunehmend ignorant, was macht auch nichts. Ich habe mal geschaut, die Anzahl an Publikationen, wenn man zum Beispiel in PubMed eingibt, Intensive Care über von 1980 bis 25 bis 20 praktisch, und man sieht schon, dass Intensivmedizin offensichtlich relativ viel publiziert, das ist erfreulich. Also die Konkurrenz wird zunehmend im Krankenhaus, wie viel Geld fließt in den Cancer hinein, ja, also praktisch in diese Richtung, weil am Ende des Tages wissen wir nur dann bedeutungsvoll, wenn man viel kostet. Und wie viel, und das scheint schon so aus, dass man zumindest einmal, dass dort ordentlich publiziert wird. Also das sind also hier, da tut sich was. Also es scheint so zu sein, dass wir zumindest wissensmäßig uns weiterbringen und wahrscheinlich auch in Zukunft in diesem Umfeld, das immerhin halb Prozent circa vom Bruttoinlandsprodukt ausmacht, dort auch noch nicht nur Service Provider sind, sondern auch Dinge machen können. Ja. So, die Frage wird letztlich sein, wenn wir in einem System, das eingebunden ist in Gesundheitswesen, wo wird unsere zukünftige Rolle sein? Da haben wir schon verschiedene Modelle auch gehört, also wie man da mit den Menschen interagiert. Was sich durchzieht, ist schon, also dass man diese wir müssen raus aus dem Silo-Denken, wir müssen rein in die Gesellschaft, wir müssen Patienten mehr inkludieren. Dann denke ich, dass wir auch in Zukunft auf einer soliden Basis arbeiten können und nicht nur in 15 Jahren als basale Service-Provider tätig sein werden. Dankeschön.